Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Beitrag in der Reihe Christentum für Neugierige. Rosenheimer Theologinnen und Theologen versuchen, eine prägnante Frage aus Theologie und Glauben zu beantworten. Mein Name ist Bernd Rother, ich bin als Pfarrer an der Erlöserkirche und als theologischer Referent im evangelischen Bildungswerk im oberbayerischen Rosenheim tätig. Ich lade Sie ein, sich mit mir Gedanken zu machen zu der Frage, kommt der Antisemitismus nicht schon aus der Bibel? Die Frage ist aktueller, als es zunächst scheint. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Herbst. Ein Rechtsextremist beabsichtigte den Massenmord an Juden am Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Dieser Anschlag rief neu ins Bewusstsein, dass Antisemitismus in Deutschland auch Jahrzehnte nach dem Holocaust ein ernstzunehmendes Problem darstellt. Tagesschau und Süddeutsche Zeitung berichten von einer repräsentativen Umfrage, 2019 noch vor dem Anschlag ausgefertigt, der zufolge 41% meinten, Juden redeten zu viel über den Holocaust. Auch Aussagen wie Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft oder trügen die Verantwortung für die meisten Kriege auf der Welt, seien auf relativ große Zustimmung gestoßen. Hat die Bibel zu solchen Einstellungen beigetragen? Und was ist überhaupt Antisemitismus? In aller Kürze also zuerst eine Definition. Den Begriff Antisemitismus gibt es so erst seit 1879. Wenn auch der Judenhass eine bereits 2500-jährige traurige Tradition hat. Heute meint man mit Antisemitismus landläufig jede Form von Judenhass, Judenfeindlichkeit. Man könnte also auch von Antijudaismus sprechen. Vier Spielarten gibt es. Erstens eben den neuzeitlichen Antisemitismus, der Juden biologisch oder rassistisch begründet als Fremdkörper aus der Mehrheitsgesellschaft ausgrenzt. In dieser Strömung wurde unter anderem zwischen überlegenen Ariern und unterlegenen Semiten unterschieden, mit dem bekannten verheerenden Ergebnis, dass Juden systematisch ermordet wurden. Zweitens gibt es den Antizionismus, also die Ablehnung des heutigen verfassten Staates Israel. Drittens den sogenannten sekundären Antisemitismus, wenn manche sich nicht als Täter, sondern als Opfer des Judentums sehen. Und viertens schließlich auch von jeher christlichen Antijudaismus. Mit seinen biblischen Ursprüngen möchte ich mich heute genauer befassen. Werfen wir also einen genaueren Blick in die Bibel. Der biblische Befund zum Verhältnis von Christen und Juden ist nicht einheitlich. Grundsätzlich finden wir zwei Richtungen, antijüdische Andeutungen und auch gegenläufige Passagen, die daran festhalten, dass Israel auch nach Jesus Christus das von Gott erwählte und geliebte Volk ist und bleibt. Zuerst zum Antijudaismus im Neuen Testament. Im Matthäusevangelium gibt es zum Beispiel häufig die Frontstellung von Jesus und den Schriftgelehrten. Ein wahres Konkurrenzverhältnis um die richtige Deutung des Lebens im Lichte der Heiligen Schrift. Eines verbindet beide. Jesus wie auch die Schriftgelehrten sind jüdischer Abstammung. Und doch, schreibt Matthäus, redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Und Jesus erzählt das Gleichnis von den bösen Weingärtnern und folgert, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Die leitenden jüdischen Theologen auf der Anklagebank Jesu, plakativer geht es kaum, diffamieren da auch nicht. Schließlich lassen Matthäus und Lukas Jesus ausrufen, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Auch beim Evangelisten Johannes findet sich eine Vielzahl an antijüdischen Notizen. Prägnant lässt er beispielsweise Jesus den Juden zurufen, warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Nach dem Tode Jesu zogen sich die enttäuschten Jünger Jesu hinter verschlossene Türen zurück, aus Furcht vor den Juden, wie der Evangelist am Rande notiert. Eine andere Szene in der Passionsgeschichte hat einen der Grundsteine für christlichen Antijudaismus gelegt. Pilatus, heißt es dort, nahm Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Da antwortete alles Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Rein historisch besehen waren also nur diejenigen Menschen schuld am Tode Jesu, die auf dem Jerusalemer Marktplatz seine Verurteilung einforderten. Aus dem einprägsamen Satz »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder« wurde aber mehr. Der sogenannte Blutfluch. Israel, von Gott erwähltes Volk des Alten Testaments, hätte auf immer seine privilegierte Stellung bei Gott selbst verwirkt und stattdessen die Schuld an Jesu Tod auf sich geladen. Juden müssten also zum Glauben an Jesus finden, genauso wie alle anderen Menschen. Juden müssten missioniert werden. Das setzte sich fest in der frühen christlichen Literatur und führte zur blutigen Judenverfolgung, sobald das Christentum legitime Staatsreligion wurde. Man könnte die Reihe aus den Evangelien fortsetzen. Ich will es heute bei diesen paar prägnanten Beispielen belassen. Anders Paulus. Der Apostel Paulus hat in seiner wohl letzten Schrift, dem Römerbrief, eine Art theologisches Vermächtnis hinterlassen. Wir können also davon ausgehen, dass seine dort getroffenen Aussagen seine abschließende theologische Meinung zu wesentlichen Aspekten des christlichen Glaubens darstellen. Ganze 3 der 16 Kapitel des Römerbriefes widmet Paulus dem Verhältnis von Christen und Juden. Er selbst hat offensichtlich eine Entwicklung durchgemacht. Noch in einer seiner frühen Schriften, dem 1. Thessalonicher Brief, hatte Paulus den Vorwurf des Prophetenmordes erhoben, gegenüber den, wie er schreibt, gegenüber den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, aber der Zorn Gottes ist endgültig über sie gekommen. Keine Spur mehr davon im Römerbrief. Der Apostel Paulus war selber ursprünglich ein griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer mit römischem Bürgerrecht. Paulus war in etwa Zeitgenosse Jesu. Erst im Laufe seines Lebens hat er zum Glauben an Christus gefunden. Im Römerbrief betont Paulus den geistlichen Reichtum, der dem Judentum gegeben ist. Eine lange Liste. Zuerst einmal das Bewusstsein, Gottes geliebtes Kind zu sein. Dann zweitens die Erfahrung von Gottes Herrlichkeit, die sich in der Ausstrahlung seines Volkes spiegelt. Drittens dann die Bundesschlüsse mit Noah, mit Abraham, mit Mose. Gott verpflichtet sich selber, für sein Volk da zu sein und es durch die Zeiten zu bewahren. Viertens die 5 Bücher Mose mit den Weisungen für ein gelingendes Leben in Freiheit, aber auch die gesamte schriftliche und mündliche Lehre, die Mose am Sinai erhielt, also die gesamte jüdische Bibel und der Talmud. Fünftens dann der Gottesdienst. In ihm wird Gott gelobt und auch immer wieder die Geschichte mit Gott vergegenwärtigt. Gottesdienst, das ist auch die Feier der Geschenke Gottes mitten im Alltag. Sechstens schließlich die Verheißungen, die Hoffnungen und die Versprechen auf eine Zukunft in Frieden. Sie kennen ja die Visionen von Micha, Jesaja und den anderen Propheten. Paulus hält, wenn er diese Liste im Römerbrief aufzählt, daran fest, dass das Judentum Gottes geliebtes und gewähltes Volk ist. Gott spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemands Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Zu diesem Schluss kommt Paulus. Gott hält dem Judentum ewig die Treue. Für den Apostel ist der Christusglaube ohne Judentum undenkbar. Paulus vergleicht Christen mit wilden Ölzweigen, die in den Ölbaum des Judentums eingepfropft werden, und er mahnt Christen zum Respekt gegenüber Juden. Wenn nun du aber, schreibt er, wenn nun du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht. So sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich, sondern sieh die Güte Gottes dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Und damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, so wird ganz Israel gerettet werden. Nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Versuchen wir also nach diesem Blick auf die Evangelien und auf die gegenläufige Argumentation des Paulus eine Antwort auf die Ausgangsfrage: Kommt der Antisemitismus nicht schon aus der Bibel? Erstens, gewiss, er kommt dort vor. Ein schweres Erbe für das Christentum, quer durch die Epochen. Auch bei Martin Luther beispielsweise, der zunächst Abstand vom vorherrschenden Antijudaismus nahm, lassen sich entsprechende Gedankengänge finden. Zweitens aber, der Antisemitismus hat nicht in der Bibel allein seinen Ursprung. Drittens bleibt die Herausforderung heute, die historischen Bezüge zu beachten. In welcher Situation entstand das Bibelwort, das biblische Buch? So lassen sich pauschale Verurteilungen und überkommene Muster vermeiden. Und wichtig ist auch, die Perspektive des späten Paulus aus dem Römerbrief als mahnenden Ausgangspunkt für heutige Auslegung der Heiligen Schrift zu nehmen. Schließen möchte ich viertens mit einer ganz wesentlichen Feststellung. Der biblische Befund rechtfertigt in keiner Weise vergangenen und erst recht nicht heutigen Antisemitismus. Denn an prominenter Stelle betont die Bibel, dass die gesamte Menschheit Gottes Ebenbild ist. Im ersten Buch Mose heißt es: Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Oder in moderner Übersetzung: Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Diese Gott-Ebenbildlichkeit, dass sich also Gottes Wesen, seine Zugewandtheit in der ganzen Menschheit spiegelt, sie wiegt viel stärker als die Ablehnungen, die der Antisemitismus den Juden entgegenbringt. Und das bedeutet, jeder Mensch, gleich welcher Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, Herkunft oder Nationalität, hat in den Augen Gottes die gleiche Würde, wie es in Psalm 8 heißt: Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das sollten wir niemals aus dem Blick verlieren. Bleiben Sie behütet in diesen unsteten und schwierigen Krisenzeiten. Und wenn Sie mögen, können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ihr Pfarrer Bernd Rother.